Natürlich spielt es eine Rolle, was ein Papst sagt, welche Zeichen er setzt, was er tut, was er nicht tut. Aber schlussendlich sind wir auch Kirche hier vor Ort und ich bin hier Bischof für das Bistum St. Gallen und wir werden unseren Weg weitergehen und da sind Zeichen möglich. Ja.
Das sagt Beat Krögli, der neue Bischof von St. Gallen. Er ist seit 100 Tagen im Amt. Im Podcast Laut und Leis sprechen wir über seine ersten Erfahrungen als Bischof, seine Begegnung mit Papst Leo sowie über seine Ziele fürs Bistum St. Gallen. Und er sagt auch, wie er sich erholt und zur Ruhe kommt. Ich bin Sandra Leis und besuche Bischof Beat im Bischofssitz in St. Gallen. Bischof Beat, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch und herzlich willkommen.
Sehr gerne, danke.
Zum Einstieg ein paar Fragen, die Sie kurz beantworten können. Wenn Sie auf die ersten 100 Tage als Bischof von St. Gallen zurückschauen, gibt es etwas, womit Sie wirklich nicht gerechnet hätten?
Ich konnte mir vieles vorstellen, aber vielleicht die Kadenz der Anlässe hat mich dann doch etwas überrumpelt.
Also die Menge.
Und wie sie halt zeitlich sehr dicht aufeinander folgen.
Und was hat Ihnen besonders Freude bereitet?
Alle Begegnungen in den Pfarreien mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern, auch dann in Rom, der Babybischof-Kurs, alle Begegnungen.
Und was hat Sie als Bischof auch einmal geärgert?
Es braucht relativ viel, bis ich richtig wütend werde. Ich habe gewusst, dass auch schwierige Themen relativ schnell kommen. Die haben mich nicht in dem Sinn geärgert, aber die kosten natürlich mehr Kraft als das Schöne.
Sie haben vorhin die Kadenz der Anlässe angesprochen. So über den Daumen gepeilt, wie hoch ist Ihr Arbeitspensum?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also sicher über 100%. Ich habe in meiner Arbeit vieles, das mir eben sehr Spaß macht. Und wenn ich an Anlässen teilnehme, dabei bin, dann ja, ist das vielleicht dann auch irgendwann ein bisschen Freizeit, wenn ich beim Apéro noch länger bleibe. Ja, vielleicht 150%.
Also jetzt in den ersten 100 Tagen wahrscheinlich sowieso, nehme ich an. Ich habe gelesen, dass Sie sehr, sehr gerne schwimmen, dass das Wasser Ihr Element ist, dass Sie auch Stand-up paddeln. Eine schöne Vorstellung, der Bischof auf dem Stand-up. Haben Sie außerhalb der Sommerferien auch mal Zeit gehabt, Ihrer Leidenschaft nachzugehen?
Also ich schwimme jede Woche. Das gehört zu meinem Wochenprogramm. Stand-up-Paddling ist etwas schwieriger. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft.
Sie sind kürzlich 55 Jahre alt geworden. Mit 75 können Sie Ihren Rücktritt einreichen. Möchten Sie 20 Jahre lang Bischof von St. Gallen bleiben?
Diese Frage stelle ich mir noch nicht so bewusst. Ich kann mir vorstellen, dass die Kirche sich in diesem Punkt auch ändert. 20 Jahre ist eine lange Zeit, da haben Sie recht. Wenn ich gesund bleibe, wenn ich frisch bleibe, dann würde ich auch 20 Jahre Bischof von St. Gallen bleiben, im Amt. Aber ich hoffe, ich merke auch frühzeitig, wenn ich das nicht mehr bringen kann.
Könnte man den Rücktritt auch früher erbitten, sozusagen?
Ja, im Moment ist es schon noch so, dass das irgendwie ein bisschen anrüchig ist. Ja, hat er Probleme? Ist ja nicht ganz gesund. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sich verändert in der Kirche.
Könnten Sie sich auch vorstellen, einmal Kardinal zu werden?
Das ist ein Ehrentitel, der verliehen wird. Das ist nicht in meiner Hand. Und es gibt dann die Kardinäle, die bleiben an ihrem Ort, in ihren Aufgaben.
Genau, das gibt, aber es wäre nicht ausgeschlossen, sagen wir es mal so.
Das ist nicht meine Entscheidung.
Nach Ihrer Wahl zum Bischof im Mai haben Sie gesagt, ich trete in große Fußstapfen. Worin ist Ihnen Ihr Vorgänger, Bischof Markus Büchel, ein Vorbild?
Sicher in seiner Nähe zu den Menschen, in seiner Zugänglichkeit, in seiner Sprache, die die Menschen verstehen, ja, in seiner Menschlichkeit. Mhm.
Und was werden Sie anders machen als er?
Also, das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin in einer anderen Zeit jetzt Bischof geworden. Ich werde Entscheidungen treffen müssen bezüglich unseren Strukturen. Wir werden das nicht mehr so flächendeckend weiterführen können. Das Personal wird weniger. Das heißt, ich bin gefordert, Entscheidungen zu treffen, die Bischof Markus so noch nicht treffen musste.
Ihr Wahlspruch, der lautet in Concordiam Christi, also zu Deutsch herzlich in Christus. Das ist ein Statement. Wie bringen Sie diesen Wahlspruch konkret im Bistum St. Gallen ein?
Der Wahlspruch hat ja verschiedene Facetten. Also es ist sicher die Herzlichkeit. Ich glaube, dass wir zu den Herzen sprechen müssen und dass es gut tut, wenn wir herzliche Menschen sind. Es heißt herzlich in Christus, in Concordiam Christi. Also da ist die Mitte schon gewiesen, in Christus. Und Concordiam heißt immer wieder das Gespräch suchen, den Dialog, den Ausgleich. Das entspricht auch meiner Person, das ist mir sehr nahe.
Sie haben es bereits angesprochen, Sie waren im September zusammen mit 191 anderen neuen Bischöfen im sogenannten Baby-Bischofkurs. Der heißt ja wirklich so, Sie haben es selber gesagt. Welches ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie in diesem Treffen gehabt haben?
Im Baby-Bischofkurs erlebt man die Kollegialität der Bischöfe, also physisch. Wir sind fast 200 Bischöfe, die da zusammenkommen. 200 neue Bischöfe innerhalb eines Jahres. Das ist unglaublich. Also mich zu erleben als Teil dieses großen weltweiten Bischofskollegiums.
Ich habe irgendwo gelesen, vielleicht stimmt das auch nicht, dass Bischöfe aus Asien und Afrika einen separaten Kurs hatten. Stimmt das?
Das stimmt. Das war für mich auch neu. Das hatte ich nicht gewusst vorher. Die sind wirklich anders organisiert, auch anderen römischen Institutionen zugeordnet. Aber wir hatten zwei Tage gemeinsam und diese beiden Tage waren besonders spannend, wegen diesen Begegnungen.
Das kann ich mir vorstellen, weil sonst ist es ein bisschen merkwürdig, wenn man dann die Leute nach Kontinenten separiert. Aber Sie sagen ja, es hat zwei Tage gegeben, an denen man sich gemeinsam getroffen hat.
Die Situationen sind schon sehr unterschiedlich, natürlich weltweit überhaupt, aber die jungen Kirchen und in Afrika und in Asien gibt es wirklich Diözesen, die noch jung sind, oft mit einem geringen Katholikenanteil, jetzt in Asien besonders, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Das sind einfach ganz andere Situationen.
Es gab auch ein Treffen mit Papst Leo XIV. Und auf kat.ch haben Sie gesagt, der Papst habe Ihnen, Zitat, unglaublich Eindruck gemacht. Was hat Ihnen besonders imponiert an Papst Leo?
Seine Präsenz. Also wenn ich an die Kadenz seiner Anlässe denke, wie präsent er da war, wie viel Zeit er sich genommen hat, also über 3 Stunden war er bei uns, und wie er auf unsere Fragen, die er vorher nicht gekannt hat, geantwortet hat, das fand ich unglaublich beeindruckend.
Vergangene Woche, Ende letzter Woche, hat der Heilige Stuhl das erste Lehrschreiben von Papst Leo veröffentlicht. Er hat da die Arbeit vollendet, die Papst Franziskus begonnen hat. Es ist auch ein bisschen im Stil von Papst Franziskus, es ist eine Kritik am Kapitalismus, eine starke Kritik. Was kann die Kirche oder was muss die Kirche tun, um Armut zu lindern? Das ist ja ein Hauptanliegen dieses Lehrschreibens.
In diesem Babybischof-Kurs sprach als letzter, das letzte Referat, Parolin, der Kardinalstaatssekretär. Und er hat auch über die Diplomatie des Heiligen Stuhles gesprochen, natürlich, über die vielen Beziehungen. Und er sagt, wir haben nur die Kraft des Wortes. Wir haben keine militärische Macht, wir haben keine ökonomische Macht, finanzielle Macht. Also am Schluss ist es die Kraft des Wortes, ein Appell, ein vielleicht auch ein deutliches Wort an die Mächtigen dieser Erde, wo andere politisch Rücksicht nehmen müssen, wirtschaftliche Interessen berücksichtigen müssen. Ich glaube, das ist die Kraft der Kirche, die sie in diesen Fragen einbringen kann.
Also, dass sie sich auch politisch positionieren soll.
Genau, das macht sie ja sehr deutlich.
Das ist auch ihre Position.
Unbedingt nicht Parteipolitik, ja, nein, aber Sachpolitik.
Sachpolitik. Ja. Vor diesem Lehrschreiben ist ein Interview veröffentlicht worden, beziehungsweise Auszüge eines Interviews. Mittlerweile ist dieses Interview in einem Buch veröffentlicht, auf Spanisch. Und dieses Interview hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Denn der Papst sagt darin unter anderem, ich nehme drei Beispiele, an der Sexualmoral der römisch-katholischen Kirche werde er nichts verändern. Segnungen für homosexuelle und lesbische Paare dürfen niemals der Eheschließung zwischen Mann und Frau gleichgestellt werden. Und der Papst, das sagte dezidiert in diesem Interview, lehnt das Priesteramt für Frauen ab. Allerdings ist er bereit, die Frage weiter zu diskutieren, ob Frauen Diakoninnen werden können. Wenn ich so diese drei Kernpunkte herausschäle aus diesem Interview, dann heißt das ja de facto, mit Papst Leo gibt es keine tiefgreifenden Reformen. Enttäuscht Sie das, Bischof Beat, als junger Bischof, der erst jetzt angefangen hat?
Ich war auch überrascht, wie vorsichtig, also wie total zurückhaltend diese Antworten im Interview ausgefallen sind. In dem Sinn, ja, hätte ich etwas anderes erwartet. Ich habe vorher von der Kraft des Wortes gesprochen. Es ist ein relativ langes Interview. Ich glaube, noch wichtiger als die Worte sind schlussendlich auch die Zeichen. Und Papst Franziskus war ein Meister dieser Zeichen, die erste Reise ins Ausland oder von Rom weg, nach Lampedusa, eher allein auf dem Petersplatz in der Corona-Zeit. Das sind unglaublich starke Zeichen und ich bin gespannt, welche Zeichen Papst Leo setzen wird. Die Worte, die er jetzt gesprochen hat in diesem Interview, waren sehr abgewogen, sehr zurückhaltend. Ja.
Und auch, dass er klar an der Lehre festhalten will, das sagt er ja schon deutlich. Da ist eigentlich nicht zurückhaltend.
Ja, ja. Das kann sich auch ändern. Ja. Also,
glauben Sie das? Haben Sie da die Hoffnung?
Ja, ich glaube, Papst Leo ist ein Mensch, der nachdenkt und der die Dinge sieht und den Dingen auf den Grund gehen will. Und wenn die Fakten oder gesellschaftliche Entwicklungen oder menschliche Probleme sich so deutlich zeigen, dann glaube ich, wird er dem gegenüber nicht gleichgültig bleiben.
Wenn wir auf Ihr Bistum schauen, Bistum St. Gallen, da hat es natürlich auch Katholikinnen und Katholiken, die sind froh, dass in Rom kein, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, Reformturbo sitzt. Also das ist ja sicher nicht ein Reformturbo. Das wird einige beruhigen, sagen wir es mal so. Aber es gibt auch andere, Ich nenne da nur die Petition mit dem Titel «Reformen jetzt». Gerade im Bistum St. Gallen gibt es Menschen, die wünschen sich sehnlichst Reformen in der römisch-katholischen Kirche. Was sagen Sie diesen Gläubigen in Ihrem Bistum?
Natürlich spielt es eine Rolle, was ein Papst sagt, welche Zeichen er setzt, was er tut, was er nicht tut. Aber schlussendlich sind wir auch Kirche hier vor Ort und ich bin hier Bischof für das Bistum St. Gallen und wir werden unseren Weg weitergehen und da sind Zeichen möglich. Ja. Die innerkatholischen Spannungen werden vermutlich noch zunehmen. Das sagen uns die Religionssoziologen, das zeichnet sich so ab. Mhm. Das macht mir also nicht Angst, aber das betrachte ich mit Sorge. Ja, das ist schwierig, weil ich mich als Mann der Mitte verstehe. Und wenn die Spannungen dann zunehmen, dann wird man in der Mitte zerrissen.
Und Sie spüren natürlich diese Kräfte auch hier im Bistum St. Gallen, das ist ganz klar. Gibt es denn ein Anliegen oder vielleicht zwei, für die Sie sich persönlich einsetzen wollen, vielleicht gemeinsam mit Ihren Kollegen der Schweizer Bischofskonferenz oder auch mit Kollegen aus Deutschland oder Österreich? Gibt es da ein Anliegen oder zwei, bei denen Sie wirklich sagen, hier möchte ich mich einsetzen? Ob es dann klappt, weiß ich nicht, aber hier möchte ich mich engagieren.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Rom wahrnimmt, dass die Mitbestimmung und die Partizipation der Gläubigen bei uns selbstverständlich ist, in vielen Strukturen auch, die über die Jahrhunderte so gewachsen sind und die wichtig sind, damit Macht geteilt wird. Und die Rolle der Frauen ist unbedingt auch ein Thema. Also eine Männerkirche, das geht nicht. Also dass Frauen mitbestimmen überall dort, wo es sie betrifft. Ja, dass sie selbstverständlich auch in Entscheidungsgremien drin sind.
Mhm. Sie haben kürzlich mal auf kat.ch gesagt, das Frauenpriestertum wird kommen. Werden wir heutige das noch erleben mit Papst Leo dem 14.?
Nach diesem Interview bin ich etwas skeptisch, aber ich bin überzeugt, dass es kommt. Mhm. Weil das ja die Entwicklung ist, die sich gesamtgesellschaftlich abzeichnet in der Bedeutung, in der Rolle der Frau. Deshalb sage ich, es wird kommen.
Sie haben vorhin gesagt, es gehe nicht an, dass Männer auch über Anliegen von Frauen entscheiden. Das müsse sich ändern und das wollen Sie auch im Bistum St. Gallen so handhaben. Ich habe mal auf die Webseite geschaut, auf die aktuelle jetzt Bistumsleitung. Ist klar, sie haben auch Leute übernommen. Sie können ja nicht alles auswechseln, muss ja auch nicht sein. Aber wenn man das anschaut auf der Bistumsseite, dann ist es so, dass 7 von 8 Führungspositionen mit Männern besetzt sind. Einzige stimmberechtigte Frau ist derzeit Ingrid Kruker. Sie leitet das Amt für Ausbildung. Das Verhältnis stimmt jetzt meiner Meinung nach noch nicht so ganz. Wie wollen Sie das ändern oder können Sie das ändern?
Ich habe ja schon Personalentscheidungen treffen müssen und habe da auch wieder Männer berufen. Das zeigt aber auch, wie anspruchsvoll dieses Anliegen oder dieses Ziel ist, auch Frauen zu finden, die bereit sind, die jetzt fähig sind, solche Aufgaben zu übernehmen. Das ist sicher ein längerfristiges Projekt und ist jetzt bei den ersten Personalentscheidungen noch nicht so umgesetzt.
Mhm. Und wie wollen Sie das in Zukunft haben oder wie fördern Sie das, dass dann die Frauen auch diese Qualifikationen haben, die es braucht für diese Führungsaufgaben?
Wir haben auch hier in der Bistumsleitung das Thema Frauenmentoring zusammen mit anderen Diözesen der Schweiz Also wie fördern wir Frauen, wie bauen wir sie auf, wie sehen wir sie überhaupt, wie finden wir sie? Also das ist ein ganz konkreter Ansatz, um Frauen auch für Führungsaufgaben vorzubereiten. Mhm.
Im Juli sind Sie schweizweit nicht nur wegen Ihrer Weihe, sondern auch sonst ganz ungewöhnlich eigentlich bekannt geworden, weil Sie beim Endspiel der Europameisterschaft im St. Jakobsstadion in Basel zugegen waren, Spanierinnen gegen die Engländerinnen, und Sie haben da ein Poloshirt getragen, auf dem stand: Heute gewinnen die Frauen. Welche Reaktionen haben Sie da bekommen? Weil man kannte Sie ja schon ein bisschen aus den Medien, weil Sie gerade zum Bischof geweiht wurden. Also Sie wurden sicher erkannt im Jockli, wie man in Basel sagt.
Nein, also in der Reihe schon. Ich musste ja schauen, dass ich noch Plätze bekomme.
Ja.
Die wurden uns vermittelt. Aber ich habe viele Reaktionen bekommen auf meinen Status. Und die meisten haben sich gefreut. Es ist ja auch ein unglaublich schöner Anlass, dieses Finalspiel. Und ich wollte mit Magdalena dorthin gehen. Das ist die Tochter eines Matura-Kollegen. Wir haben schon vor einem Jahr darüber gesprochen. Und eigentlich wollten wir zwei T-Shirts anziehen, also sie natürlich England und ich Spanien. Aber das haben wir dann auf die Schnelle nicht gefunden, und dann hat mein Kollege in der Nacht noch dieses T-Shirt gemalt.
Und das Bistum St. Gallen hat dann auch Bilder von Ihnen gepostet, also auf dem eigenen Social-Media-Kanal. Und da gab es auch Kritik, zum Beispiel von Monika Schmid. Sie ist ja eine bekannte Theologin aus Ephretikon. Sie hat auf Facebook geschrieben: Sein T-Shirt-Spruch ist zynisch für einen Bischof einer Kirche, welche die Frauen systematisch ins Abseits befördert. Faul, Ausrufezeichen. Was sagen Sie dazu? Ist es zynisch?
So war es nicht gemeint. Es war ein Ferien-T-Shirt. Für einen schönen Anlass, wo ich meine, sind die Frauen wirklich sind sehr stark aufgetreten. Diese Frauen EM fand ich großartig, auch in der Resonanz, in der Bevölkerung. Also, dass Frauenfußball auch guter Fußball ist, mit einer total guten Stimmung im Stadion, keine Fangewalt, das war eine tolle Sache. Magdalena hat gesagt, ich habe noch nie ein so friedliches Fußballspiel erlebt.
Mhm. Themenwechsel. Vor 2 Jahren ist die Pilotstudie zum Missbrauch herausgekommen, und im Bistum St. Gallen sind im letzten Jahr 7.500 Menschen ausgetreten, also doppelt so viele wie im Vorjahr. 2027 wird die Folgestudie publiziert. Was werden wir darin lesen? Was vermuten Sie, was kommt da auf die Kirche und die Menschen, vor allem die Gläubigen, zu?
Ich glaube, noch mehr als jetzt bei der Pilotstudie werden wir hören, dass die Kirchgemeinden, die Behörden und auch die politischen Gemeinden, die ja auch eine Verantwortung haben für Heime, für Institutionen, dass die auch nicht so genau hingeschaut haben oder dann nicht gehandelt haben. Also das war schon auch eine gesellschaftliche Prägung oder gesellschaftlich war es einfach so, man wusste es, aber man hat nichts gemacht. Das ist schlimm, tragisch, entschuldigt gar nichts. Ich glaube, das werden wir noch mehr lesen.
Mhm. Ihren Vorgängern, Bischof Ivo Führer und Bischof Markus Büchel, wurde vorgeworfen, nicht immer ganz adäquat gehandelt zu haben in der Aufklärung von Missbrauchsfällen. Was werden Sie anders machen als Ihre beiden Vorgänger?
Also gesamtkirchlich ist ja auch viel passiert. Es ist so, wenn ich Kenntnis erhalte von einem Fall, von einem Übergriff, dass ich dann sofort handeln muss. Also ich möchte auch persönlich handeln, aber ich muss auch handeln. Das hat sich auch in den gesamtkirchlichen Regeln verändert.
Mhm. Ihre Hauptaufgabe sehen Sie darin, dass Sie dann einfach handeln müssen?
Also das betrifft das Handeln bei Vorfällen, die ganze Thematik der Prävention, die Schulung der Mitarbeitenden, auch die Schulung von Freiwilligen, das werden wir weiterführen.
Mhm. Und gleichwohl, es gibt immer wieder neue Fälle, die aufgedeckt werden, auch in der Schweiz.
Wenn ich mit dem Fachgremium spreche bei uns, dann sagen sie, dass 95% der Fälle, die sie jetzt erhalten, also wo Menschen zu ihnen kommen, der Täter, meistens ist es ein Mann, ja, der Täter verstorben ist. Die Fälle, wo der Täter noch lebt, gehen die meisten zurück in die 90er Jahre und älter. Aber natürlich, das Thema bleibt uns in der Kirche, in der Gesellschaft und wir müssen dranbleiben.
Als Bischof haben Sie ein großes Pflichtenheft, das haben Sie jetzt auch schon gemerkt in diesen ersten 100 Tagen. Und von allen Seiten werden Erwartungen an Sie herangetragen. Was machen Sie, damit Ihnen die Aufgaben nicht über den Kopf wachsen?
Was einem Freude macht, kostet etwas weniger Energie. Ja, also wenn ich etwas gerne mit Freude tue, also ich möchte mir die Freude erhalten und die Freude auch entdecken, finden in den Begegnungen, in den Anlässen, die schon in meinem Pflichtenheft stehen, aber ich kann sie ja so oder so ausfüllen. Und dann brauche ich sicher auch Zeiten, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich zur Ruhe komme, wo ich nachdenken kann, damit ich nicht die Dinge einfach nur noch abspule. Das wäre für mich ein Alarmzeichen, wenn ich einfach da noch hingehe und etwas Schönes sage, aber das auch nicht mehr richtig vorbereiten kann. Ja.
Sie haben vorhin gesagt, Sie müssen auch zur Ruhe kommen. Wie kommen Sie zur Ruhe?
Also ich habe Gebetszeiten, ich kann Gottesdienste feiern, die für mich selber auch Oasen sind, die mich nähren. Ich gehe gerne schwimmen, wie schon gesagt. Ich gehe auch gerne in die Natur und ich habe gute Beziehungen, wo ich einfach sein kann und auch Dinge einmal aussprechen kann oder vorbesprechen kann, ohne dass es schon hochoffiziell ist.
Haben Sie auch so etwas wie einen Coach, den Sie fragen können, mit dem Sie auch Dinge besprechen können, die wirklich dann unter Ihnen beiden bleiben, die nicht an die Öffentlichkeit geraten, wo Sie auch Persönliches aussprechen können?
Also ich habe natürlich eine geistliche Begleitung,
ja,
wo ich monatlich hingehe. Ich mache jedes Jahr eine Woche Exerzitien.
Sie sind ja mit den Jesuiten sehr verbunden.
Genau.
Ja, das
also
ist das Ihnen
ist
wichtig.
Mir unglaublich, ja, wichtig.
Ja.
Und ich bin seit 12 Jahren in einer Supervisionsgruppe, die ist entstanden und weitergegangen aus einem Kurs Führen und Leiten in der Kirche in München-Freising. Ob ich das so weiterführen kann, ich hoffe es, weil da eine große Vertrautheit ist und es sind Menschen, die zwar die Kirche sehr gut kennen, alle arbeiten in der Kirche, aber ich habe mit ihnen in meiner Arbeit nichts zu tun.
Mhm.
Also das hat eine sehr hohe Qualität. Also ich hoffe, dass ich diese Reflexionsräume behalten kann.
Bischof Beat, vielen Dank für Ihre Ausführungen und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg als Bischof und auch als Mensch.
Danke auch Ihnen.
Das ist die 56. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war Bischof Beat Krögli. Er ist seit 100 Tagen Bischof von St. Gallen. Über Feedback freuen wir uns. Schreibt gerne per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und abonniert den Podcast und bewertet ihn positiv, wenn er euch gefällt. Viele Menschen glauben nicht mehr an Gott und Jesus. Trotzdem gäbe es gute Gründe, in der Kirche zu bleiben oder zurückzukehren. Das hat Margit Osterloh kürzlich in einem Gastbeitrag der Tamedia Zeitungen geschrieben. Sie ist emeritierte Wirtschaftsprofessorin der Universität Zürich und der nächste Gast im Podcast Laut und Leis. Bis in 2 Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.